Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Und die beiden Stefans sind Stefan Mauer, hallo.
Grüß dich, Stefan, hallo.
Und ich bin Stefan Dörner. Und wir haben heute nur zwei Themen vorbereitet, dafür aber eins davon ein bisschen ausführlicher. Und zwar geht es bei dem ausführlicheren Thema heute um die Frage, wie soll eigentlich eine Altersversorgung aussehen und warum sind einige Menschen der Meinung, dass unsere aktuelle Gesetzeslage da die Versicherung sehr stark subventionieren. Aber bevor wir dazu kommen.
Und auch bevor wir dazu kommen, Altersvorsorger, da kriegen Leute ja immer Angst. Also keine Sorge, ich werde nicht dozieren darüber, wie man gut fürs Alter vorsorgt, sondern es geht wirklich um eine Gesetzeslage und darum, wie eigentlich fast alle, die irgendwie privat vorsorgen wollen, das durch den Gesetzgeber schwer gemacht kriegen und wie das besser ginge. Also es sind wirklich, es geht schon auch um Politik und auch um was, was wirklich jeden betrifft, selbst wenn er jetzt selber keine Lust hat, sich um seine persönliche Altersvorsorge zu kümmern.
Genau, aber bevor wir zu diesem Teil kommen, wollen wir die Geschehnisse rund um den Anschlag auf Alexei Nawalny aufgreifen, der ja unter einem Nervengiftanschlag leidet und gerade hier in Berlin in der Berliner Charité behandelt wird immer noch. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr die politische Diskussion darum aufgreifen. Natürlich gibt es einen klaren Hauptverdächtigen in der ganzen Geschichte, nämlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber hier können wir, glaube ich, gar nicht so viel beitragen. Das wird ja an den klassischen Medien gerade rauf und runter behandelt, sondern wir wollen ein bisschen, oder ich habe ein bisschen die Geschichte von Novichok, von diesen Kampfstoffen aufgearbeitet im Vorfeld. Hier mal wieder direkt der kleine Disclaimer vorab. Wir sind beides jetzt keine Experten für das Thema Nervengifte oder Kampfstoffe. Beides auch keine Mediziner. Also alles, was ich hier euch berichten werde, habe ich natürlich nach bestem Wissen und Gewissen mir aus möglichst seriösen Quellen an Wissen angeeignet, aber ich kann jetzt keine hundertprozentige Gewähr dafür übernehmen, dass jetzt alles davon 100% korrekt ist. Noch ganz interessant zum politischen Hintergrund des Nawalny-Anschlags ist natürlich, wie gesagt, gibt es den Hauptverdächtigen Putin, der ja allein deshalb schon stark im Verdacht steht, weil eine ganze Reihe von Menschen, die Einfluss gewonnen haben in Opposition zu Putin, mit Nervenstoffanschlägen zu kämpfen hatten und teilweise auch daran gestorben sind. Man muss aber auch dazu wissen, im Falle von Nawalny ist es so, dass der sich neben Putin auch noch eine ganze Reihe weiterer Feinde gemacht hat. Also Nawalny ist auch jemand, der sehr aktiv ist in den sozialen Kanälen und zum Beispiel bei YouTube regelmäßig russische Videos postet. Man könnte sie als Dokumentation beschreiben. Sie folgen dabei aber jetzt nicht wirklich journalistischen Standards, sondern sie sind letztlich immer so eine Art, ich sag mal, Propaganda, auch wenn das jetzt nicht so negativ klingen soll, wie es vielleicht klingt. Also es sind durchaus aufklärerische Videos, in denen es zum Beispiel darum geht, die Verstrickung von Putin mit der russischen Mafia aufzuzeigen. Und in diesen Videos tut Nawalny eine ganze Reihe von Dingen, die ihm sicherlich noch mehr Feinde als Putin selbst verschaffen. Zum Beispiel macht er gerne solche Drohnenflüge über die Villen der russischen Mafia-Bosse und zeigt, wie sie da leben. Also von daher allein deswegen wird er schon eine ganze Reihe von Menschen haben, die ihm Böses wollen. Aber natürlich ist Novichok eine Gruppe von Kampf- und Nervenstoffen, die ganz klar überwiegend erstmal unter der Kontrolle der russischen Regierung sind. Also das heißt, in diesem Fall, wenn Novichok eingesetzt wurde, was die Ärzte und Ärztinnen der Berliner Charité vermuten, liegt der Verdacht sehr, sehr nahe, dass da die russische Regierung mindestens mal involviert ist, also mindestens mal das Ganze gebilligt hat.
Ja, es hat ja auch ein Vertrauter oder jemand, der Nawalny kennt, sogar gesagt in einem Interview, dass das sowas wie die Handschrift von Wladimir Putin sei, wenn dieses Gift eingesetzt wird. Also auch da ist natürlich, also es kommt ja dann direkt aus dem Umfeld von Nawalny, aber das ist ja auch eine ganz spannende Info.
Ja. Ich will aber jetzt ein bisschen auf die Geschichte von Novichok eingehen. Das sind nämlich dann überwiegend etwas gesichertere Informationen als die Frage, wer jetzt genau in diesen Anschlag involviert war. Also Novichok ist russisch und bedeutet so viel wie der Neue oder Neuling. und beschreibt eine Gruppe stark wirksamer Nervengifte und Kampfstoffe der sogenannten vierten Generation. Das heißt also, es ist war eben in den 70er Jahren eine neue Art von Kampfstoff, die in der Sowjetunion entwickelt wurde, und zwar ganz stark unter dem Deckmantel ziviler Forschung. Hintergrund ist das sogenannte Genfer Protokoll, was schon nach dem Ersten Weltkrieg in Kraft gesetzt wurde. Damals hat man nach diesen verheerenden Auswirkungen des Ersten Weltkriegs eben versucht, chemische Waffen und biologische Waffen so weit wie möglich aus dem Kriegsgeschehen herauszuhalten. Erst seit 1997 gibt es eine sogenannte Chemiewaffenkonvention, die auch 192 Staaten unterschrieben haben. Die hat das nochmal deutlich stärker festgezurrt, dieses Verbot, und es auch konkreter gemacht. Aber wie gesagt, vorher gab es schon das Genfer Protokoll, und Russland hat versucht, mit diesen Novichok-Kampfstoffen das zu umgehen. Und zwar wie? Indem die meisten dieser Novichok-Kampfstoffe sogenannte binäre Kampfstoffe sind. Und das heißt, da werden zwei kaum oder nicht giftige Stoffe vermischt und dadurch erst in der Reaktion zu einem gefährlichen Kampfstoff. Die aktuelle Chemiewaffenkonvention, die wie gesagt 1997 in Kraft getreten ist, 192 Staaten haben sie unterschrieben, darunter auch Russland, die verbietet auch diese Art der Kampfstoffe. Aber damals in den 70er Jahren war das eben der Weg der Sowjetunion, diese Genfer Konvention gewissermaßen zu unterlaufen.
Ach, das heißt, es war legal, obwohl man wusste, dass diese beiden Mittel zusammen was sehr Toxisches ergeben, die dann aber trotzdem zu lagern, herzustellen, wie auch immer. Und quasi nur das Mischen war illegal, obwohl eigentlich klar war, dass die zu nichts anderem zu gebrauchen sind.
Also sie sind nicht unbedingt zu nichts anderem zu gebrauchen. Also zum Beispiel hat Russland damals auch die Sowjetunion in Fachzeitschriften über diese Stoffe geschrieben als Pflanzenschutzmittel, also über eine der beiden isolierten Stoffe. Also das heißt, die waren da durchaus mal auch zu irgendwelchen anderen Dingen zu gebrauchen. Ehrlich gesagt kann ich dir nicht ganz genau sagen, wie die Genfer Konvention das definiert hat, beziehungsweise es gab da, glaube ich, auch relativ viel Interpretationsspielraum. Also eine große Kritik an der Genfer Konvention war immer, dass sie letztlich viel Interpretationsspielraum gelassen hat und damit auch den Staaten gewisse Freiräume, eben doch noch biochemische Waffen, chemische Waffen zu entwickeln. Und das wurde erst mit der Chemiewaffenkonvention 1997 geändert, oder es wurde da erst viel, viel strikter gefasst. Also ich kann dir nicht genau sagen, es ist wahrscheinlich auch dann eine Interpretation des Völkerrechts wieder, ob diese Novichok-Stoffe am Ende dann ein Verstoß waren oder nicht. Aber das war zumindest ein Versuch von der Sowjetunion, dass man da nicht ganz so offensichtlich gegen dieses Genfer Protokoll verstoßen hat. So habe ich es zumindest jetzt verstanden.
Okay, das heißt, wir können uns auf jeden Fall merken, dass es auf jeden Fall einfacher war, das zu machen und nicht gegen Völkerrecht zu verstoßen, als wenn man es jetzt direkt als fertigen Kampfstoff produziert hätte.
Also die Sowjetunion hat damit zumindest nicht ganz so offensichtlich gegen das Völkerrecht verstoßen, kann man vielleicht festhalten. Und man muss aber auch sagen, diese Novichok-Kampfgifte sind tatsächlich auch einige der wirksamsten überhaupt. Also es gibt zum Beispiel Novichok 5 und Novichok 7, und die gelten als 8-mal toxischer als der Kampfstoff VX, der schon zu einem der gefährlichsten Giftgase der Welt gehört. Und es ist halt auch eine sehr weit verzweigte Familie, diese Novichok-Nervengifte. Es gibt da von mehr als 100 Varianten und ist auch bis heute noch nicht allzu viel außerhalb der russischen Labore darüber bekannt. Und die mittlere letale Dosis von Novichok bei Hautkontakt liegt bei nur etwa 1 Milligramm. Also das ist wirklich sehr, sehr wenig. Mittlere letale Dosis bedeutet eben, wie hoch muss die Dosis sein, dass im Schnitt sozusagen der Mensch stirbt. Also ein durchschnittlich abwehrbereiter Mensch sozusagen. Und sie wirken, indem sie die Produktion eines bestimmten Enzyms hemmen, und zwar das der Acetylcholinesterase. Das wiederum, also diese Hemmung dieses Enzyms, löst dann eine Proteinkettenreaktion aus, weil ein bestimmter Botenstoff, sogenannter Neurotransmitter, nämlich das Acetylcholin, nicht mehr abgebaut wird. Und weil dieser Botenstoff nicht mehr abgebaut wird, wird dann das Nervensystem sozusagen geflutet von Signalen, ungehemmt. Und das wiederum führt dann zur Muskelkontraktion, also dass sich Muskeln ungehemmt zusammenziehen, ohne dass es der Mensch noch steuern kann, das Opfer. Und das wiederum führt dann zu Lähmungen und eben auch Atemprobleme, wie jetzt auch im Fall von Nawalny, weil eben das Opfer dann seine Muskeln nicht mehr bewusst bewegen kann, sondern sie von diesen Botenstoffen verschüttet werden, dieses Acetylcholin eben nicht mehr abgebaut wird und somit als das ganze Nervensystem komplett überschüttet mit Signalen und das Opfer dadurch eben ja krampfartige Zustände bekommt, seine Muskeln nicht mehr bewusst bewegen kann, Atemprobleme bekommt. Und im Fall von Nawalny ist es ja auch so, dass er aktuell im künstlichen Koma liegt und auch künstlich beatmet wird, also intubiert wird.
Das dauert ja aber eine Weile, bis diese Symptome auftreten. Ne? Also man sagt ja, dass er irgendwie auf einer Reise wahrscheinlich vergiftet wurde, oder?
Ich habe gehört, dass Angehörige, Freunde von ihm gesagt haben, dass er eine Tasse Tee getrunken hat auf einem Flug und dass danach diese Symptome dann aufgetreten sind. Ich weiß jetzt allerdings tatsächlich nicht, wie lange es dauert, bis diese Wirkung eintritt.
Das heißt aber, das wird dann in der Regel über Hautkontakt, das reicht, damit das Gift irgendwie anfängt zu wirken. Das wird aber nicht, weil du hast ja jetzt VX als Vergleich genannt, das wird ja nicht als Gaskampfstoff eingesetzt, oder?
Nein, das wird, soweit ich das verstanden habe, immer nur tatsächlich als gezielte Attacke einzelner Personen eingesetzt oder wurde zumindest bisher immer so eingesetzt, ja.
Okay.
Es wäre wahrscheinlich auch viel zu gefährlich, das jetzt in einem Krieg einzusetzen, weil dann ja auch die eigenen Truppen wahrscheinlich davon sehr stark gefährdet wären. Genau, das soweit ich das recherchiert habe. Wie gesagt, bitte, bevor ihr jetzt glaubt, dass alles, was ich gesagt habe, 100% die Wahrheit ist, überprüft es lieber nochmal. Aber so habe ich das zumindest alles aus den öffentlich zugänglichen, mir seriös erscheinenden Quellen zusammen recherchiert.
Ja, vielen Dank. Sehr spannend und vor allem auch, ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob sich wirklich rausstellt, dass das jetzt Putins Unterschrift war. Es ist ja wohl auch so, dass das außerhalb der Regierungslabors in Russland gar nicht so bekannt ist und nicht, oder wie man es herstellt zumindest. Das heißt, es ist ja auch die Frage, selbst wenn es jetzt jemand war, der vielleicht wusste, okay, das sieht jetzt aus wie Putins Handschrift und der das quasi nur simulieren wollte, der muss ja auch erstmal dran gekommen sein. Das ist ja auch nicht so einfach.
Genau, wobei es ist natürlich schon alles vorstellbar, dass zum Beispiel irgendwelche russischen Mafiosi Kontakte in russische Labore haben und da entsprechend auch mit Schmiergeldzahlung oder durch andere Drohszenarien an diese Kampfstoffe gekommen sind. Aber der naheliegende Verdacht ist natürlich, dass die russische Regierung auch direkt involviert ist, ja. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zu dem zweiten großen Thema. Und zwar gibt es mal wieder eine Bundestagspetition, die auch schon eine ganze Reihe von Unterschriften eingesammelt hat. Und damit hast du dich ein bisschen näher beschäftigt, Stefan.
Ja, genau so ist es. Und zwar hat diese Petition zum Ziel, ein sogenanntes Altersvorsorgedepot zu ermöglichen. Und das bedeutet, dass es also möglich sein soll, Hartz IV sicher fürs Alter vorzusorgen, ohne dass man jetzt zum Beispiel in Riester- oder Rürup-Rente oder sowas investiert oder in eine betriebliche Altersvorsorge, sondern wirklich ganz selbstständig, so wie man halt ganz normal Aktien oder Fonds oder was auch immer kauft. Und dass das aber geschützt ist für den Fall, dass man zahlungsunfähig wird oder zurückgreifen muss auf oder auf Hartz IV angewiesen ist. Es soll also pfändungssicher sein, so wie das alle diese Produkte wie zum Beispiel Riester und Rürup auch sind. Das ist aber gar nicht so einfach. Zumindest in Deutschland nicht, weil wir hier politisch eigentlich seit Jahrzehnten ja die Versicherungen pushen und sonst eigentlich fast gar nichts. Und das ist tatsächlich ein Problem und das ist auch ein finanzielles Problem für viele Menschen. Und ich habe, bevor wir jetzt einsteigen in die genaue Diskussion, ich habe mit Gerald Baumann gesprochen, der die Petition eingereicht hat beim Bundestag. Meine erste Frage an ihn lautete, dass er einfach mal die Petition bitte erklären soll.
Die Petition möchte gerne ein Altersvorsorgedepot einführen. Das Altersvorsorgedepot ist eigentlich ganz einfach erklärt. Es ist ein ganz normales Wertpapier mit einem Verrechnungskonto. Und der Unterschied zu dem, was es schon gibt, ist, dass man dort nur einzahlen kann, so lange, bis man in Rente geht und erst danach kann man wieder Geld aus dem Depot herausziehen. Es kann nicht durch Pfändung oder Insolvenz das Geld verloren gehen. das ist genauso wie, wäre genauso wie bei Versicherungen. Die Versicherungen, wenn ich eine Rentenversicherung abgeschlossen habe, die sind dagegen geschützt. Die sind auch Hartz IV sicher, was aktuell ja gerade vielen Selbstständigen wehtut. Die sind gezwungen worden, Hartz IV zu beantragen in der Corona-Krise. Und bei diesen Anträgen kommt dann raus, ach, ihr habt ja privat vorgesorgt. Da ist ja jetzt ganz viel Geld. Das ist ja keine Altersvorsorge gesetzlich, sondern das ist liquides Vermögen. Und deswegen verbraucht doch bitte erstmal dieses Geld, bevor ihr von uns Hilfe bekommt. Und das will ich halt vermeiden. Wir brauchen ein Vehikel, mit dem wir in der privaten Vorsorge was anderes machen können, außer Versicherungen. Das hält nämlich die meisten Leute davon ab, weil die entsprechenden Gesetze so sind, dass kommt was schief, kommt was verkehrt im Leben, muss ich dieses Geld ausgeben und dann habe ich nichts gewonnen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Angestellter eine Riester-Versicherung abschließe oder als Selbstständiger eine Rürup-Versicherung, das sind ja so die Namen, die man da nennt, die sind ja geschützt, die sind ja jetzt schon geschützt. Das heißt, wenn ich angenommen, als selbst wenn ich als Selbstständiger jetzt, keine Ahnung, 200.000 Euro in einer Rürup-Versicherung angespart habe, ich bin aber noch im Arbeitsleben, also noch nicht in der Rente, falle in Hartz IV, dann wird das nicht aufgebraucht, dieses Vermögen. Aber auf der anderen Seite darf ich selber auch noch nicht dran, sondern ich darf halt erst zur Rente dran. Und dieses Sonderrecht, das wollen Sie auch für ein ganz normales Aktienwertpapierdepot.
Genau, ich möchte die genau die gleichen Rechte wie Versicherungen, die auch haben. Die Rüster- oder Rürup-Rente, für die gibt es gesonderte Gesetze. Die fallen nicht unter das Label liquides Vermögen. Die sind geschützt. Wenn irgendwas schief geht, sagt der Staat, oh, da gehen wir nicht ran. Das ist ja für deine Altersvorsorge. Deswegen wirst du das alles behalten. Und gehst du in Rente, zahlt dir die Versicherung daraus halt eine Leibrente, also einen monatlichen Betrag bis an dein Lebensende. Und das kann man auch alles selber machen. Das ist dann auch viel kostengünstiger. Da habe ich eine größere Rendite. Das einzige Problem, das ich dann damit habe, ist halt, es ist halt nicht geschützt. Es ist gegen die persönlichen Risiken nicht geschützt. Die Finanzmarktrisiken, die kann man handeln. Da gibt es einschlägige Anleitungen für, wie man da drum herum schifft. Aber am Ende des Tages sind es die persönlichen Lebensrisiken, die ganz großen, die aus der gedachten Altersvorsorge am Ende ein Verlustgeschäft machen.
Was sagen Sie denn Kritikern, die jetzt sagen, naja, es hat ja einen Grund, dass zum Beispiel nur Riester- und Rürup-Renten da geschützt sind, weil die ja garantieren, dass im Auszahlzeitpunkt mindestens die eingezahlten Beträge wieder da sind. Und das wäre ja zum Beispiel bei einem Aktiendepot nicht der Fall. Da könnte ja theoretisch auch mit schlechter Anlagestrategie, schlechter Marktphase es passieren, dass am Ende zum Auszahlungszeitpunkt weniger Geld vorhanden ist, als eingezahlt wurde.
Den halte ich entgegen, wenn jemand privat vorsorgt, dann wird er damit nicht spekulieren, sondern der versucht ja, möglichst viel Geld für seine Rente anzusparen. Und dann wird er natürlich hingehen und er wird dann keine Wirecard-Aktien kaufen, ja, oder Einzelaktien, wenn er schlau ist. Er wird einfach hingehen, er kauft einen weltweit streuenden ETF. Ist der Anlagezeitraum lang genug, wir reden dann über 10 oder 15 Jahre, dann wird er am Ende eine garantierte positive Rendite haben. Da gibt es genügend wissenschaftliche Untersuchungen drüber, die das beweisen, und zwar wirklich beweisen. Da wird ganz genau erklärt, wie sie die ganzen Risiken umschiffen und am Ende des Tages sehr viel mehr Rente beziehen werden aus diesem Depot als von einer Versicherung, weil denen zahlen sie erst nochmal die Kosten. Und Riester und Rürup sind insofern, die sind ganz schwierig, weil sie haben zum einen die Kosten während der Ansparphase und auch während der Auszahlungsphase. Und dazu kommt halt noch, das wird in eine lebenslange Rente umgewandelt, was dazu führt, dass die Versicherer mit sehr langen, unrealistischen Lebenszeiten kalkulieren. Und dann haben sie noch weniger Rente. Und Riester ist wegen der Kapitalgarantie das größte Desaster in der Versicherungsgeschichte aus meiner Sicht. Während der Corona-Krise sind die ganzen Riester-Depots, die mit Fonds bespart wurden, also ich rede jetzt nicht von den Standard-Riester-Renten, die in Anleihen investiert haben, sondern von denjenigen, die so getan haben, als wären sie ein Wertpapierdepot, die Riester-Fonds-Sparpläne, die haben während der Corona-Krise am Tiefpunkt der Aktienkurse verkaufen müssen, um die Kapitalgarantie einzuhalten, und sind dann 3 Monate später zu neuen Höchstkursen wieder eingestiegen. Das heißt, die Rendite von der ganzen vorherigen Ansparphase ist vernichtet worden. So, jetzt kann man sich ja überlegen, wie viel Geld dann die entsprechenden Sparer da noch zurückerhalten werden aus diesen Renten. Das wird am Ende auf Kapitalerhalt hinauslaufen. Und dann hätten sie das Geld auch besser auf der Bank liegen lassen können. Dann hätten sie vielleicht noch ein paar Sparzinsen für Festgeld bekommen.
Ist es denn so, dass Sie in Ihrem Antrag auch sagen, diese Pflicht, das Geld in eine Rente umzuwandeln, soll fallen? Weil das könnte ja durchaus auch ein Gegenargument sein, dass jemand sagt, wenn das Geld geschützt wird, dann muss es auch reichen, zumindest bis so ein ja, erwartbares Lebensende erreicht ist. Also ich sage jetzt mal, bis irgendwie 80, 85 Jahre, muss ja vielleicht nicht die Tabellen zugrunde legen, die die Versicherer zugrunde legen. Aber ist es dann so, dass Sie erwarten, dass der Bundestag zum Beispiel, wenn es denn jetzt käme, so ein Altersvorsorgedepot sagt, das Geld muss über einen Auszahlplan ausgezahlt werden oder eben in so eine Rente investiert werden, so wie es ja bei Riester auch diese Teilung gibt, dass 30% sofort ausgezahlt werden dürfen, der Rest aber langfristig als Rente ausgezahlt werden muss?
Also mein Wunsch ist, dass man auch die Auszahlpläne selber gestaltet, weil das ist der Faktor, der am Ende die Renten maximiert und weil er die Kosten minimiert. Momentan gibt es Nullzinsen für Anleihen. Wenn Sie in der Rentenphase angekommen sind, dann werden Sie natürlich nur noch einen geringen Aktienanteil in Ihrem Depot halten und sind auf Anleihen angewiesen, die momentan ja praktisch null Zinsen liefern. Und wenn Sie dann noch dieses Geld sozusagen noch zusätzlich mit einem Versicherungsmantel mit Kosten versehen, dann wird es ja noch weniger. Also ja, so ist meine Idee, ja, auch in der Auszahlphase, Entschuldigung, kann der Mensch, die Person, die hier spart, selber ihre Auszahlungen managen. Das ist auch kein Hexenwerk, das ist relativ einfach.
Das heißt aber, man würde dann schon das so organisieren, dass das Geld eben nicht auf einmal ausgezahlt wird, sondern in Monatsraten, aber das eben ohne, dass eine Versicherung dazwischen hängt. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. So, wie man das dann im Detail gestaltet, ich meine, das kann man in eine Petition nicht reinschreiben. Ja? Die Petition ist dann auf, weiß ich nicht, 20, 30 Sätze beschränkt. Ja? Und dann wird es auch ein kompliziertes Gesetzgebungsverfahren geben. Das spielt in sehr viele Gesetze rein, obwohl es relativ einfach sich anhört. Und dann wird man sehen, was der Bundestag daraus macht. Ja, aber selbst wenn entschieden würde, dass man in eine Leibrente umschichten muss, wäre es immer noch ein Gewinn, weil ich habe die gesamten Kosten in der Ansparphase reduziert.
Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, diese Petition zu starten? Sie sind ja selber nicht in der Finanzbranche tätig, oder?
Nein, ich bin nicht in der Finanzbranche tätig. Ich möchte auch niemandem irgendwas verkaufen. Ich bin da völlig unbefangen. Nee, ich bin selbstständig schon seit 20 Jahren. Und mit Beginn der Selbstständigkeit stellte sich natürlich direkt die Frage, wie gehst du jetzt mit deiner eigenen Altersvorsorge um, weil ich in die Rentenversicherung, in die gesetzliche, nicht mehr einzahlen wollte. Und ob das so eine gute Idee war, weiß ich heute nicht mehr. Fakt ist, ich habe damals damit aufgehört und habe gesagt, ich sorge selber vor. Dann kam direkt die Überlegung, ja, aber wenn du da jetzt sparst, dann ist das ja alles liquides Vermögen. Was machst du denn, wenn irgendwas schief geht? Das muss ja noch nicht mal in meinem eigenen Leben sein. Zum Beispiel Können ja auch Eltern schwere Pflegefälle werden für 10 Jahre oder länger. Und dann kommt irgendwann das Sozialamt, weil deren Renten nicht mehr reichen, und sagt, ja, lieber Sohn, jetzt zahl du doch bitte. Mittlerweile haben sich die Gesetze da auch schon wieder verbessert aus meiner Sicht. Aber das waren reale Probleme, die ich gesehen habe. Und ich habe den Ausweg versucht, indem ich 2008 eine GmbH gegründet habe. Habe gesagt, ich sorge jetzt in der GmbH vor, die spart das ganze Geld an und zahlt mir dann später eine Rente aus. Das funktioniert auch, aber ist ein irrwitziger Aufwand, den man jetzt vielleicht als Selbstständiger noch sinnvoll treiben kann. Aber wenn ich jetzt in Anführungsstrichen normaler Arbeitnehmer bin, die ja auch alle aufgerufen sind, privat vorzusorgen. Die andere Alternative, die es halt gibt und die der Gesetzgeber bislang bevorzugt, sind Versicherungen. Und so sieht es dann auch aus. Ja, angeblich hat jeder Deutsche mindestens 2 Versicherungen. Und dann kommen die Ökonomen wie der Dr. Stelter und beklagen, dass die Deutschen ja irgendwie dumm wären in der Geldanlage. Wir wären ja ein armes Volk, weil wir falsch unsere Altersvorsorge betreiben. Ja, recht hat er. Aber wenn ich jetzt ein ganz normaler Mensch bin, der eigentlich mich um andere Dinge kümmern will im Leben als um Altersvorsorge, wo ich sagen will, ich möchte das einmal machen und dann muss das 30 Jahre laufen und anschließend ist gut, dann bleibt mir momentan nur eine Versicherung. Und ich sage, nee, Versicherung möchte ich aber nicht, weil Nullzinsen und die ganze Situation ist so, dass am Ende ich da gerade mal mein Kapitalerhalt zurückbekomme. Das ist nicht das, was ich gebrauchen kann. Ich brauche eine Altersvorsorge, wo tatsächlich auch noch eine Rendite abfällt nach Inflation. Und dann muss ich, wie alle Finanzexperten empfehlen, ich muss in die Finanzmärkte rein. So, dann sage ich im Gegenzug, ja, mache ich gerne, aber dann soll es auch bitte sicher sein, lieber Gesetzgeber.
Ja, also ein großer Punkt ist ja so diese Frage von, ist das vergleichbar mit Riester oder Rürup, weil natürlich der Ertrag nicht garantiert ist oder der Mindestertrag nicht garantiert ist. Das kann ja theoretisch auch auf Null fallen, beziehungsweise man könnte ja auch irgendwie dann in total risikobehaftete Aktien investieren oder so, ne? Was jetzt zum Beispiel Versicherer, glaube ich, ja nicht dürfen oder dürfen ja nicht 100% in Risikoaktien gehen oder so bei einer Altersvorsorge, ne?
Ja, genau. Da sind wir dann auch schon mitten im Thema drin. So ist es. Das ist im deutschen Recht so, dass diese ganzen Produkte garantieren müssen, dass man mindestens das, was man eingezahlt hatte, auch wieder ausgezahlt bekommt. Das geht in der Regel so, auch wenn ich eine Lebensversicherung abschließe oder wenn ich halt eine normale Rentenversicherung abschließe, dann ist das tatsächlich so, dass die Versicherer gar nicht oder nur ganz minimal in Aktien investieren dürfen und die müssen halt garantieren, dass am Ende, wie gesagt, mindestens die Einzahlung und wenn es eine Förderung gab, auch die Förderung wieder hinten rauskommt. Und das ist dann halt dieser sogenannte Kapitalerhalt. Das Problem ist, das ist super teuer, dieser Kapitalerhalt. Das kostet uns alle kollektiv unfassbar viel Rendite. Und ich bin tatsächlich auch ein Freund davon zu sagen, wir müssen das abschaffen, zumindest wenn ich als Sparer das möchte. Also natürlich, wer weiterhin sagen will, ich will aber meinen Kapitalerhalt, der soll den natürlich auch kriegen können. Aber es ist ein großer, großer Fehler, auch aus Rendite-Standpunkten, diesen Kapitalerhalt da einzubauen. Das bedeutet eben, dass gerade in der Niedrigzinsphase wie jetzt es eigentlich fast gar keine Chance gibt, das Kapital zu vermehren. Und wenn ich langfristig anlege, also ich meine, er hat ja jetzt eben im Interview gesagt, dass es komplett ausgeschlossen sei, wenn ich gut in Aktien anlege, dass ich Geld verliere. Das ist natürlich theoretisch trotzdem immer möglich, Geld zu verlieren. Es ist aber schon so, also was er anspricht, ist, dass es eben so eine Portfoliotheorie gibt, wenn du dir ein gutes Portfolio aufbaust, was gut gestreut ist weltweit in verschiedene ETFs, Anleihen, vielleicht noch ein bisschen Rohstoffe und so investiert, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende, wenn du das 20, 30 Jahre machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da am Ende mit Minus rausgehst, mathematisch quasi null. Das ist zumindest, wenn man historisch sich die Aktienmärkte anguckt, eigentlich egal, welche Zeitspanne ich nehme, nie passiert. Und das spricht er ja auch an und das sehe ich auch so, dass es eben echt ein Problem ist, dass wir gerade in Deutschland uns so auf diesen Kapitalerhalt versteifen. Weil ja, theoretisch, ich schließe ein minimales Restrisiko aus, aber A, ist dieses Restrisiko winzig klein und B, zahle ich einen riesig hohen Preis dafür, das auszuschließen, weil ich halt einfach auf unglaublich viel Rendite verzichte. Und dann kommt halt der zweite Punkt. Man könnte ja sogar so eine Kapitalgarantie ohne einen Versicherungsmantel machen. Also man könnte ja auch entsprechende Finanzprodukte kaufen, wo dann das Kapital sich, wo das erhalten bleibt zu 100%. Also 100% Sicherheit gibt's ja nie. Also auch eine Versicherung kann ja pleite gehen und auch eine Bank kann pleite gehen, aber nahe 100%. Und das kann ich ohne eine Versicherung machen und dann habe ich noch geringere Kosten. Also es sind zwei Dinge, die die Rendite kaputt machen. Also einmal die Kapitalgarantie und dann noch die Kosten von diesem Versicherungsmantel. Und die sind ganz schön hoch. Ich weiß noch, ich habe vor 10 Jahren oder so habe ich sehr, sehr viel über Finanzen geschrieben. Da war das auch schon immer Thema, wie teuer diese ganzen Finanzprodukte sind. Und damals weiß ich noch, habe ich noch im Kopf, weil ich die Zahl so krass fand, da hat die Verbraucherzentrale in Baden-Württemberg mal ausgerechnet, eine Frau, die durchschnittlich verdient und eine kleine Riester-Versicherung abschließt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was die monatlichen Einzahlungen waren. Ich glaube, es war so knapp 100 Euro. Die bekommt am Ende, wenn sie dann in die Auszahlphase kommt, bekam in dieser Modellrechnung 80.000 Euro, hatte die dann da angespart. Und das war etwas mehr als das Kapital, was sie eingezahlt hatte. Da wurden halt dann die Kosten der Versicherung von abgezogen. Dann wurde eben das nicht so gut verzinst. Damals waren die Zinsen sogar noch ein bisschen höher als jetzt. Dann haben sie dagegen eine theoretische Versicherung gestellt, die eine ähnliche Rendite bringt, aber komplett keine Kosten hat. Also das gibt es natürlich nicht, dass irgendein Finanzprodukt gar keine Kosten hat. Aber nur mal zum Vergleich. Also wir erinnern uns, 80.000 Euro waren in der richtigen Riester-Versicherung die theoretische kostenfreie, da wären 200.000 Euro drin gewesen. Weil der Zinseszinseffekt so stark ist, weil man ganz viel von den Gebühren am Anfang zahlt von so einer Versicherung. Und da kommt man auch nicht raus, weil es eben diese Riester-Förderung nur in diesem Versicherungsmantel gibt. Und eben nicht einfach nur so, dass ich ein Depot habe. Es gibt dann Fonds, die aber auch in so einem Versicherungsmantel sind. Und es gab mal, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so Banksparpläne. Die waren zwar in der Ansparphase kostenlos, haben aber auch quasi keine Rendite gebracht, außer den Riester-Förderungen. Und haben dann da aber in der Auszahlphase mussten die als Versicherung ausgezahlt werden. Und da hat es dann auch wieder gekostet. Also wir nehmen uns da selber an allen Ecken und Enden Geld weg, damit, dass wir uns so auf die Versicherungen versteifen. Es wäre wirklich eine sehr simple Lösung, einfach zu sagen, hier ist ein Depot, das wird jetzt gemarkert. Da darf ich selber nicht dran, bis dass ich in Rente gehe. Und wenn ich in Rente gehe, dann darf ich da pro Monat maximal so viel rausnehmen, dass das Geld halt reicht, bis ich, keine Ahnung, 85, 90 bin. Das kann man ja dann festlegen. Das würde unglaublich viel Kosten sparen. Ich kann das Geld vererben, falls ich früher sterbe. Und es ist nicht weg, weil es ist bei so einer Leibrente, wenn ich die kaufe mit 67 und ich sterbe mit 70, habe ich die 3 Jahre lang bekommen. Den Rest des Geldes behält die Versicherung. Da gibt's dann auch wieder so, es gibt natürlich einige, wo das dann teilweise ausgezahlt wird, aber auch das ist wieder total teuer. Es gibt eigentlich nur Vorteile, wenn ich jetzt annehme, die Leute sind nicht zu blöd, einmal im Jahr ins Depot zu gucken und irgendwie ihren Sparplan ein bisschen anzupassen. Also es ist ein kleines, klitzekleines bisschen mehr Eigeninitiative als so eine Versicherung verlangt das, aber man sollte zumindest den Leuten, die das machen wollen, die Möglichkeit geben, das auch zu machen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass ihr Geld weg ist.
Wie machen das denn die Versicherungen überhaupt, dass sie diese für die Rendite sehr schädliche Mindest- oder Bestandsgarantien, wie heißt das nochmal?
Kapitalgarantie
geben. Also ist das so, ich meine, die investieren ja durchaus auch in ETFs und Aktien. Wie schaffen sie das, dass sie dann irgendwie diese Kapitalgarantie geben? Also indem sie dann eben doch 80% in Staatsanleihen investieren oder wie funktioniert das?
Ja, also es gibt da verschiedene. Es gibt ja auch ganz normale Riester-Versicherungen, die ganz klassisch wirklich so eine Lebensversicherung sind und die dürfen sogar dann nicht, oder ich glaube nur zu 10%, also zu ganz wenig auf jeden Fall, dürfen die überhaupt nur in Aktien investieren und der Rest sind sowieso Staatsanleihen. Deswegen haben die auch alle so riesig Probleme, weil es gibt so ein paar alte Lebensversicherungsverträge und auch Riester-Versicherungsverträge, die eine garantierte Rendite haben. Und die kriegt man am Markt nicht mehr. Also die haben sowieso Probleme da. Es gibt aber auch, und darum geht's vor allem, es gibt auch Riester-Versicherungen, wo man dann einen Fonds im Versicherungsmantel hat. Also wo man auch freiwillig, weil man das so möchte, in Aktien investieren kann. Und es gibt sogar Riester-Versicherungen, wie zum Beispiel obwohl ich werde jetzt hier mal keine Marken nennen, aber es gibt auf jeden Fall auch Riester-Versicherungen, die sogar anbieten, in ETFs zu investieren und die also nur festgelegte Gebühren haben und dann eben nicht mehr diese großen Fondsausgabeaufschläge und sowas haben. Aber selbst die, also was passiert, dann investiert der Riester in ETF. Ich sage von mir aus auch, ich bin jung, ich will 100% Aktienquote haben, damit ich, wenn ich halt mal in Rente gehe, viel habe. Und dann passiert, was jetzt zum Beispiel auch in der Corona-Krise passiert ist, dann gab es ja einen Kurssturz an den Märkten, der sich ja aber auch schon wieder gefangen hat. Also wir sind ja schon wieder zurück bei den alten Höchstständen inzwischen. Was passiert aber in dem Kursschuss? Das Sturz, das geht runter und die Versicherung hat berechnet, okay, ich muss von dem Kapital so und so viel, von dem bisher eingezahlten so und so viel zurückhalten, damit ich, wenn ich das jetzt bombensicher anlege, aktuell wahrscheinlich irgendwie mit 0,5% oder so oder de facto gar keinen Zinsen, aber wenn ich das jetzt bombensicher anlege, dann muss das reichen. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Kapital so tief fällt, da wird dann umgeschichtet. Es sei denn, also es gibt auch ein paar Riester, wo ich das als Kunde selber machen kann, einmal im Jahr in andere Fonds umschichten und so. Und wenn ich da natürlich jetzt klug war und das und irgendwie in die Zukunft gesehen habe und das gemacht habe vor Corona, hurra. Aber die meisten werden das so haben, dass die so ein Sicherheitsnetz haben und sagen, okay, das ist jetzt der Minimalbetrag, den wir noch zurückhalten müssen. Und dann stellen die alles glatt, gehen aus allen riskanten Anlageformen raus. Was halt jetzt passiert, wo die Kurse wieder steigen, natürlich von den neuen Einzahlungen werden dann wieder Aktien gekauft. Die können also noch steigen. Aber alles bis dahin steht bis ans Ende der Laufzeit unverrückbar ohne Rendite in dieser Versicherung drin. Und das ist das, was das so teuer macht.
Das heißt, diese Fluktuationen an den Märkten sorgen dann auch, also gerade bei einem größeren Kurssturz wie jetzt in der Corona-Krise, sorgen dann auch wirklich auch für einen großen Teil von Renditevernichtung bei diesen Versicherungen. Und von der Erholung wiederum durch die Umschichtung profitieren dann diese Kunden dieser Versicherung auch gar nicht. Und was ich mich jetzt auch gerade frage, ist es nicht auch so, dass dieses Umschichten auf breiter Front und weltweit bei Versicherungen, Lebensversicherungen und so weiter, Altersversicherungen, dass das nicht auch diese Fluktuation noch verstärkt? Also wenn in dem Moment, wo die Kurse abstürzen, alle dann in die sicheren Anleihen gehen, dann fallen die Aktien noch stärker, ne?
Also es gibt natürlich so einen Effekt, das hat aber jetzt, glaube ich, nicht so viel mit Riester zu tun, weil dafür sind da einfach die weltweiten Zahlen nicht groß genug. Also Riester ist im weltweiten Vergleich, glaube ich, einfach nicht so kapitalstark, dass jetzt ausgerechnet dadurch das noch stärker beschleunigt wird. Aber es ist ja immer so an den Märkten. Tatsächlich, viele Leute haben ja auch selbst als Privatanleger sowas wie so ein Stop-Loss. Das heißt, die haben eingestellt, wenn man eine Aktie unter X fällt, verkaufen. Und das gibt's da dann quasi auch beim Riester, nur halt viel stärker. Natürlich hat das dann auch einen Einfluss, das wird aber jetzt nicht weltweit die Kurse bewegen, glaube ich nicht.
Nee, ich meinte jetzt nicht Riester speziell, ich dachte, dass das vielleicht Lebensversicherungen und Rentenversicherungen rund um die Welt möglicherweise ähnlich machen, aber die haben alle nicht diese Kapitalgarantie. Ne?
Ja, und eine klassische Rentenversicherung investiert in der Regel auch zumindest in Deutschland tatsächlich nicht so viel in Aktien. Also die kaufen oft so richtige, so riesengroße Anleihenpakete. Das heißt, die holen sich von Banken, von weiß ich nicht wem, die halt Kredite brauchen, denen geben die sozusagen über die Anleihen Kredite. Und die kaufen dann in der Regel diese Anleihen ab Ausgabezeitpunkt und halten die, bis die wieder fällig werden. Das heißt, die kassieren nur die Zinsen für den Kredit und nehmen an den Marktschwankungen für Anleihen überhaupt nicht teil. Also das ist ein ganz, ganz großes klassisches Geschäft von so Rentenversicherern oder Lebensversicherern, dass die solche Geschäfte machen. Das heißt, die sind am Aktienmarkt auch gar nicht so aktiv. Also da sind so US-Fonds und US-Versicherer sind die viel, viel größer auf dem Aktienmarkt zum Beispiel. Die machen sowas nicht. Und da sind auch, also ich meine, es ist ja auch nicht nur staatlich vorgeschrieben. Es gibt ja auch Kunden, die in Deutschland einfach eine Kapitalgarantie wollen. Und das ist hierzulande auch einfach sehr beliebt. Also es gab mal Zeiten, wo Garantieprodukte auch, als es diese Investmentzertifikate, als die so populär waren, wo Garantiezertifikate, was ein totaler Quatsch ist, wo die beliebteste Produktgruppe waren. Und sich also Dinge in ein Zertifikat zu verpacken, die am Ende nicht wirklich mehr Rendite bringen, als wenn ich es irgendwie einfach nur auf ein Tagesgeldkonto lege, das hat überhaupt keinen Sinn, weil Zertifikate immer Gebühren kosten. Aber so sicherheitsaffin sind wir in Deutschland, dass uns das tausendmal lieber ist, als ein bisschen Risiko einzugehen. Und da zahlen wir halt auch unendlich viel Geld dafür, dass wir diese gefühlte Sicherheit haben.
Wobei man muss ja schon sagen, auch weltweit gibt es so eine gewisse Tendenz zu starker Sicherheit bei Anlagen. Also wenn man sich mal anschaut, wie die deutschen Staatsanleihen inzwischen verzinst werden. Ich glaube, da sind die Zehnjährigen inzwischen ja auf dem Minus. Also dass da de facto die Anleger sogar noch Geld drauflegen dafür, dass sie da in die Sicherheit fliehen. Also irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass diese weltweite Geldflut, die wir jetzt schon seit eigentlich der Finanzkrise durchgängig haben, dass die auch so ein bisschen dazu führt, dass Leute, also auch professionelle Anleger durchaus sehr, sehr stark in solche Sicherheit fliehen.
Naja, also man sieht ja an den Aktienkursen, dass vieles von dem Geld auch dann am Aktienmarkt landet, sonst wären die ja nicht so explodiert in den letzten Jahren. Das Problem ist ja sogar mit Sicherheit, also dadurch, dass die Zinsen weltweit so niedrig sind, ist die Sicherheit ja noch teurer geworden. Du hast halt früher, gab es ja schon irgendwie immer mal wieder Phasen, wo du teilweise 5, 6, 7% sicher über zum Beispiel deutsche Staatsanleihen bekommen hast. Davon sind wir ja Lichtjahre entfernt inzwischen. Wir können ja froh sein, wenn du langlaufende deutsche Staatsanleihen kaufst, dann gibt's teilweise irgendwie noch so ein halbes Prozentchen oder so. Bei kurzlaufenden ist es teilweise so, dass du dafür zahlst, dass du dein Geld da parken kannst. Also es gibt schon Anleihen mit negativer Rendite in Deutschland, weil Deutschland halt so ein gutes Rating hat und so eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit als Schuldner. Das bedeutet also, je niedriger das Zinsniveau insgesamt ist, desto teurer wird es, so eine Bestandsgarantie auszusprechen oder so eine Kapitalerhaltsgarantie. Das ist eine ganz einfache Überlegung. Angenommen, ich weiß, ich kann sicher 5% pro Jahr bekommen. Dann muss ich ja nicht alles Geld, was ich kriege vom Anleger, in diese Kapitalgarantie stecken, sondern, keine Ahnung, ich rechne dann aus, okay, ich kriege für die Laufzeit der Versicherung, weil ich garantiere ja nur zum Ende der Versicherung das Geld. Und wenn ich weiß, bis zum Ende der Versicherung kann ich safe 100% Rendite einfahren, nur über das Fixe, dann muss ich ja nur die Hälfte vom Geld am Anfang der Laufzeit so sicher anlegen. Das läuft ja bis zum Ende der Laufzeit wieder auf 100% der Einzahlung hoch. Und dann habe ich 50%, mit denen ich wirklich machen kann, was ich will. Wenn die komplett verloren gehen, Pech gehabt, aber bis zum Ende der Laufzeit bin ich ja wieder bei 100%. Das geht aber nur bei einem hohen Zinsniveau. Und beim Zinsniveau wie jetzt müsste ich quasi schon zu Beginn der Laufzeit 95% oder so in den Kapitalerhalt investieren. Und dann lohnt sich das nicht mehr, mit den paar Prozent, die da noch übrig bleiben, zu spekulieren.
Nun ist es ja so, dass klar natürlich ein Großteil der gerade bei klassischen Versicherungen abgeschlossenen Rürup oder Riester-Renten natürlich einen hohen Anteil von Gebühren haben. Aber es gibt ja auch inzwischen oder auch schon länger, viele Jahre schon, diese ganzen Internet-Direkt-Versicherungen, auch mit Riester oder mit Rürup-Förderung und den entsprechenden Steuervorteilen. Und da sind die Gebühren ja teilweise gar nicht so hoch. Also ich habe jetzt hier mal einen Anbieter gerade offen, weil ich weiß, dass der relativ geringe Gebühren hat. Also der hat jetzt zum Beispiel 36 Euro pauschal bei Riester plus 0,6% pro Jahr der Anlagesumme oder bei Rürup ebenfalls 36 Euro pauschal plus 0,4% pro Anno. Das ist ja noch überschaubar, oder? Oder gibt es da noch irgendwelche versteckten Kosten oder so?
Ich finde es aber gar nicht so überschaubar. Jetzt mal angenommen, ich fange an als kleiner Arbeitnehmer, ich habe mein erstes Gehalt, keine Ahnung, ich kriege netto 1.500 Euro oder so. So, und dann sage ich, ich will davon 50 Euro im Monat sparen. Ja, dann geht ja, dann sind das 600 Euro im Jahr. Und davon sind dann plötzlich, was hast du gesagt, 62 Euro, sind 10%.
36 Euro plus 0,6% bei Riester.
So, okay, dann ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem, 36 Euro sind 6% von dieser Summe.
Ja, ja? Das stimmt.
Ja. Plus.
Ja, gut, bei so einer geringen Summe macht das
viel. Ja, gut, aus. Aber auch, also der durchschnittliche Riester liegt bei etwas über 100 Euro im Monat. Das heißt, auch dann sind es noch irgendwie 3% jedes Jahr fix, die weggehen, plus 0,6. Dann kannst du rechnen. Wir sind dann bei der typischen Riester-Versicherung liegen wir da so zwischen 3 und 4% an Kosten jedes Jahr. Und das ist Rendite, die ja auch erstmal verloren geht. Also selbst wenn ich eine Rendite mache in der Versicherung, wird das ja erstmal wieder davon abgezogen.
Ja. Ja, und dann hat man halt diesen Zinseszinseffekt, dass dann eben auch alles, was sonst noch wieder in die Versicherung reingeflossen wäre oder jetzt nicht weggeflossen wäre durch die Gebühren, dass das ja mit Rendite erwirtschaftet. Und das wird dann über die Zeit natürlich immer stärker, ja.
Und dazu kommt dann halt eben diese inhärente Riester-Schwäche mit der Kapitalgarantie, dass also auch noch in schlechten Marktphasen das Schlechte quasi mitgenommen wird, das Gute im Wiederaufschwung dann aber nicht mehr, weil man dann ja auf Kapitalerhalt setzen muss. Das sind wirklich die beiden großen Schwächen, finde ich, in der deutschen Gesetzgebung, was private Altersvorsorge geht, dass das also nur mit so total starren und rigiden Produkten möglich ist. Und dass ich noch nicht mal, wenn ich das will, als Anleger auf diese Kapitalgarantie verzichten kann. Und dass es halt nur pfändungssicher ist, wenn es in solchen Versicherungsmänteln steckt. Und es wäre ja durchaus gesetzgeberisch möglich zu sagen, okay, hier ist ein Depot. Das kann ich bei meiner Bank so deklarieren, dass das halt ein Altersvorsorgedepot ist. Und dann weiß die Bank, es gibt ein Verrechnungskonto, da kann ich was drauf überweisen, aber eben nicht mehr runternehmen. Egal was passiert, das ist zwar mein Geld, aber ich komme nicht dran, bis dass ich in Rente gehe. Und das ist die gleiche Sicherheitsstufe, die halt auch bei einer beruflichen Altersvorsorge ist, bei einer BAV, bei einer betrieblichen Altersvorsorge, Entschuldigung, bei einer Riester, bei einer Rürup, bei bestimmten anderen Versicherungen auch, die halt garantieren, dass man erst zur Rente ans Geld rankommt. Also es wäre von den Kosten her viel schlanker und es wäre einfacher, viel individueller zu verwalten. Und ich könnte halt, wenn ich das will, mein Geld so anlegen, dass es auch eine vernünftige Rendite gibt. Wenn ich jetzt trotzdem diese 100%ige Sicherheit will, selbst dann finde ich da ja Produkte, in die ich investieren kann, wo ich dann aber eben nicht diese teuren Versicherungskosten dazu habe.
Ja, ich muss sagen, du hast mich überzeugt. Ich habe die Petition gerade gezeichnet. Es sind bisher etwas mehr als 4.000, die das getan haben. Wir werden das natürlich auch nochmal in den Shownotes dann verlinken. Hast du dazu noch Ergänzungen oder wollen wir es dann damit belassen diese Woche?
Nö, ist doch schön. Dann machen wir heute mal eine etwas kürzere Ausgabe. Wir haben ja auch die letzten beiden Male sehr viel erzählt. Dann bleiben wir heute nochmal unter einer Stunde. Finde ich gut.
Alles klar. Dann vielen Dank euch allen fürs Zuhören und vielen Dank dir, Stefan.
Danke auch und auch danke an euch. Wie immer gilt, empfehlt uns gerne weiter, schreibt uns gerne. Unsere Adresse ist post@stefanstefan.de. Der erste Stefan mit PH, der zweite mit F. Bis dahin, alles Gute auch von mir. Ciao.
Tschüss.